Leia, du kennst doch vielleicht bei Insta auch diese Visualisierung, wo man so erst eine Straße sieht, die komplett zugeparkt ist rechts und links und dann macht's plopp und ein Auto nach dem anderen löst sich auf in Luft. Mhm. Und dann sieht man, wie aus der Straße ein Radweg wird, ein Fußgängerweg. Rechts und links wachsen im Schnelldurchlauf Bäume. Es ist viel grüner plötzlich. Und dann hörst du auch kein Hubkonzert mehr, sondern Fahrradklingel und Vogelgezwitscher.
Ja, ich liebe diese Videos. Ich gucke mir die wirklich so gerne an und stelle mir immer vor, wie dann meine eigene Straße dann so ein Makeover bekommt.
Ja, ich gucke mir es auch wirklich gerne an. Aber in der Realität ist es ja nicht so, ne? Da lösen sich die Autos ja nicht einfach in Luft auf. Auch wenn das aus Klimaschutzsicht die bessere Lösung wäre. Aber Menschen wollen und brauchen ja auch weiterhin Autos. Deswegen gucken wir heute mal, wie das laufen könnte. Also, wie kann es weiterhin Autos geben, aber so, dass die uns nicht den Raum wegnehmen fürs schöne und entspannte Leben.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Eure News zu Klima, Mensch und Natur.
Wir sind Ann-Kathrin Horn
und Aglaya Dahne. Wir sind aus den Wissensnachrichten von Deutschlandfunk Nova und gucken jede Woche, was es Neues gibt in Sachen Klimaschutz und Artenvielfalt und wie wir gut auf der Erde leben können.
Und eine Verkehrsforscherin vom Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung in Dortmund hat versucht, Lösungen zu finden, wie man Autos in der Stadt besser unterbringen könnte.
Du hast dich da ja so ein bisschen reingearbeitet und auch mit der Forscherin gesprochen. Was gibt's denn da für Ideen?
Ja, es gibt jetzt nicht die eine Lösung, sondern es ist eher so eine Kombi aus vielen verschiedenen Dingen, die zusammenwirken. Und es gibt auch Best-Practice-Beispiele, wie sowas aussehen könnte. Ein Beispiel ist da Wien. Da darf man seit 2 Jahren nirgends in der Stadt mehr kostenlos parken, also auch nicht in den Stadtteilen weiter draußen. Gleichzeitig wurde der öffentliche Nahverkehr ausgebaut und da nutzen jetzt tatsächlich mehr Leute Bus und Bahn und die Parkplatzsituation ist auch besser geworden.
Ich finde, es bleibt aber trotzdem auch eine Geldfrage, ne? Also viele Leute sagen ja auch, Parken für Anwohnerinnen und Anwohner darf einfach nicht zu teuer sein. Es gibt ja einfach Leute, die aufs Auto angewiesen sind, auch in der Stadt. Das heißt ja nicht automatisch, nur weil man in der Stadt lebt und ein Auto hat, dass man super viel Geld hat.
Ja, das ist immer so ein Punkt, der immer wieder genannt wird. So dieses Bild von der Krankenpflegerin mit ihrem kleinen Fiat, die zum Schichtdienst muss und für die auch schon 30 € Anwohnerparken pro Jahr teuer sind oder viel Geld sind. Aber die Verkehrsforscherin Anne Klein-Hittpass hat dem Hessischen Rundfunk gesagt, dass es in den meisten Fällen doch eher anders ist.
In der Regel ist es so, dass die wirtschaftlich Schwächeren in unserer Gesellschaft in großen Teilen sowieso gar kein Auto besitzen. Autobesitz und Einkommen korrelieren. Das heißt, je mehr ich verdiene, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mindestens ein Auto besitze. Man könnte sozialen Ausgleich natürlich auch anders schaffen. In einigen Städten wird beispielsweise auch diskutiert, dass größere Autos, also SUVs, mehr für das Parken zahlen als andere Autos.
Ja, und das gibt's mittlerweile auch schon. Also Koblenz macht es seit kurzem so, wenn du ein Smart hast, dann kostet Anwohnerparken da 100 € pro Jahr. Und wenn du ein SUV hast, dann zahlst du 200, also doppelt so viel.
Das klingt im ersten Moment gerecht, aber ich habe dann auch Leute im Ohr, die sagen, naja, ich habe halt 3 Kinder, deswegen habe ich ein SUV, nicht weil ich eine große Karre fahren will. Ich kann einfach nicht ein Smart fahren.
Ja, Kinder ist ein gutes Stichwort. Klar, es ist praktisch, wenn man ein Auto hat, wenn man Kinder hat, aber Kinder wollen ja auch Platz zum Spielen, wollen sicher zur Schule laufen und ein Auto braucht fürs Parken 12 Quadratmeter Platz. Eigentlich sogar noch mehr, weil die immer größer werden. Und 12 Quadratmeter, das ist auch so viel wie ein durchschnittliches Kinderzimmer in Deutschland.
Ja, das ist krass. Das macht es natürlich sehr anschaulich, ne, dass einfach so ein Kinderzimmer auf der Straße sitzt.
Ja, und du kannst es halt auch nicht so machen, dass du dir eine 12 Quadratmeter Gartenhütte auf die Straße stellst und da deine Möbel reinstellst oder Homeoffice drin machst und dafür dann 30 € im Jahr zahlst.
Obwohl ich das eine ganz schöne Vorstellung finde, so ein kleines Tiny House für mich dann so auf der Straße, dann kann ich da Homeoffice machen. Aber ja, klar, ne, wenn jeder das machen würde, das geht
ja
halt nicht.
Und mit Autos geht's halt schon, ne? Also Wohnraum ist teuer, private Parkplätze sind teuer, Garagenmiete ist teuer, wenn Restaurants Außengastro machen auf der Straße, ist es teuer. Also warum sollen Autos auf diesem wertvollen Raum so viel billiger sein, obwohl sie ja sogar ein Störfaktor sind, ne? Also vor allem die größeren Autos, weil Kinder und kleinere Menschen da nicht drüber gucken können und das ist auch echt gefährlich, wenn man zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs ist.
Viele Städte wollen das Anwohnerparken ja auch teurer machen und führen das ja auch nach und nach ein. Man hört das immer wieder. Aber selbst wenn das 100 Euro kostet oder sagen wir auch 500 Euro oder 1000 Euro im Jahr, das werden Menschen ja immer noch bezahlen, weil sie das Auto wirklich brauchen oder weil sie es einfach haben wollen.
Also Anwohnerparken teurer machen ist ja auch nur ein Punkt. Wie in Wien muss es natürlich langfristig auch angenehmer werden, andere Verkehrsmittel zu nehmen. Also Bus und Bahn müssen komfortabel sein und das Rad und zu Fuß muss es schön sein. Und gerade wenn man schöne Radwege will und breite Fußwege und Bäume und Platz zum Sitzen und Spielen, dann muss man gucken, wo die Autos in Zukunft besser stehen könnten als überall am Straßenrand.
Und wo könnte das sein?
Die Verkehrsforscherin Janina Welsch, das ist die aus Dortmund, mit der ich dazu gesprochen habe, die sagt, man könnte die Autos vom Straßenrand wegbringen auf andere Parkflächen.
Also es gibt wirklich viele Parkplätze, die man ja so oft nicht sieht. Tiefgaragen, Supermarktparkplätze oder ähnliche Flächen, die nicht immer ausgelastet sind, die nicht in allen Tageszeiten ausgelastet sind.
Andere haben das auch schon ausgerechnet, der Think Tank Agora Verkehrswende zum Beispiel, dass in vielen Parkhäusern wirklich noch viel, viel Platz ist. Und in manchen Städten gibt es auch schon Ansätze, das dann zu nutzen. In Aachen zum Beispiel können Anwohnerinnen und Anwohner für ungefähr 40 Euro im Monat ab 16 Uhr bis morgens früh um 9 und am Wochenende auch komplett in Parkhäusern parken. Und in Wiesbaden gibt es das mit einem Supermarktparkhaus und in Düsseldorf gab es Tests dazu mit Supermarktparkplätzen, auf denen dann Anwohnende stehen durften.
Du hast gerade das Beispiel Aachen genannt, ungefähr 40 Euro im Monat, meintest du. Das ist aber schon auch einfach ganz schön viel Geld.
Ja, im Vergleich, ne, 40 Euro im Monat für so einen Parkhausplatz oder Anwohnerparken kostet im Moment in Aachen 30 Euro pro Jahr.
Das ist ein Riesenunterschied.
Also sehr großer Unterschied. Aber der Vorteil von einem Parkhaus ist, du weißt ja dann auch, wo du hinfährst und hast diesen ganzen Parkplatzsuchstress nicht. Agora hat ausgerechnet, dass wirklich 30-40% des kompletten Autoverkehrs in der Stadt nur mit Parkplatzsuche zu tun hat.
Okay, das ist ja krass. Also 30-40% ja. Parkplatzsuche. Also der Weg wäre dann, man macht Parken am Straßenrand auf öffentlichem Raum teurer und so teuer, dass es vielleicht einigen Leuten echt zu doof ist und ja, die sagen, ich nutze das Auto eh nicht, dann steige ich eben um auf andere Verkehrsmittel. Und man nutzt eben, das ist die andere Idee, alle Parkplätze, die man eh schon hat, rund um die Uhr möglichst gut aus.
Genau, also es geht auf jeden Fall einiges. Politisch und gesellschaftlich ist Parken halt ein heikles Thema, weil es viel Widerstand immer gibt dann von Menschen mit Autos und von Händlern. Aber auf der anderen Seite sieht man ja auch in Städten wie Kopenhagen, Barcelona, Paris, die da mutig sind und Parken teurer machen und dafür dann Bus und Bahn und Radwege ausbauen. Die Leute sind dann auch viel lieber zu Fuß und mit dem Rad unterwegs, wenn es grün ist, mit Bäumen statt Asphalt, wenn man viel Platz hat und halt nicht die ganze Zeit aufpassen muss, dass man gleich eine Autotür irgendwie abkriegt.
Ja, und am Ende haben da ja alle was von. Ne? Auch Menschen mit Autos wollen in schönen Städten leben. Die wollen auch mal Fahrrad fahren oder ihre Kinder rausschicken. Also ich werde mir weiter diese Insta-Simulation angucken und davon träumen, dass das bei mir passiert.
Ja, wenn ihr euch das auch mal anschauen wollt, in den Shownotes findet ihr das Instagram-Profil Visual Utopias. Und das sind Animationen vom Grafikdesigner Jan Kamenski.
Alarmstufe Rot, ein Planet am Abgrund.
2023, wärmstes Jahr in Deutschland seit Beginn der Wetteraufzeichnungen.
Noch nie sei der Klimawandel so sichtbar geworden wie im vergangenen Jahr.
Es gab viele Schlagzeilen und Berichte, deshalb habt ihr es bestimmt mitbekommen. 2023 war es auch global so heiß wie nie seit Wetterdaten dokumentiert werden.
Und Wetteraufzeichnungen gibt es seit Mitte des 19. Jahrhunderts, also so ab um 1850 rum. Deshalb weiß man ganz gut, wie sich das Klima seit Beginn der Industrialisierung verändert hat. Es wurde immer wärmer.
Interessant wäre aber auch zu wissen, wie das Klima davor war. Also wie heiß oder kalt war es zum Beispiel in der Antike oder im Mittelalter? Und genau dazu gibt es jetzt neue Forschung, wie das Klima war in den letzten 2000 Jahren. Und das gucken wir uns jetzt mal genauer an.
Ja, damals gab es ja noch keine Thermometer und eine Methode, so weit in die Vergangenheit zu gucken, ist Baumstämme zu untersuchen, genauer gesagt die Jahresringe von Bäumen. Und je nachdem, wie dick die Jahresringe sind, das ist dann ein Zeichen dafür, wie heiß war es in dem Jahr und wie viel hat es geregnet. Also sehr praktisch.
Genau, und solche Jahresringe haben sich Forschende unter anderem der Johannes Gutenberg Universität in Mainz angeguckt. Sie haben sich dabei auf die Sommer der letzten 2000 Jahre fokussiert und auf Gebiete auf der Nordhalbkugel, also Gebiete in den Alpen, Nordamerika, im Himalaya. Für die Tropen und die Südhalbkugel, da gibt's nämlich leider nicht so viele Holzdaten.
Jetzt kurze Zwischenfrage, wie kommt man denn an so altes Holz mit alten Jahresringen? Weil es gibt ja gar nicht so viele alte Bäume, die 2000 Jahre alt sind und die kann man ja auch nicht einfach so anbohren.
Ja, das stimmt. Also es gibt tatsächlich ein paar Bäume, die wirklich mehrere tausend Jahre alt sind. In Schweden zum Beispiel stehen welche. Manchmal sind Bäume aber auch in Seen oder Moore gefallen und da hat sich das Holz dann gut gehalten, dann kann man es untersuchen. Aber Holz ist auch verbaut worden. Also auch alte Gebäude können Quellen sein, um an solche Klimadaten zu kommen.
Okay, also das Holz untersucht man dann und schaut sich Jahresringe an. Du hast jetzt die Studie genauer angeschaut, Aglaya. Wie heiß war es denn jetzt in den Sommern in den letzten 2000 Jahren?
Sehr unterschiedlich. Es gab sehr kalte Sommer, vermutlich immer nach starken Vulkanausbrüchen. Der kälteste Sommer war wohl der im Jahr 536. Das gilt in der Wissenschaft schon länger als das Megakrisenjahr. Es gibt Schriften, dass von einer mysteriösen Wolke die Rede, die das Licht der Sonne verdunkelt hat. Vermutlich war das Asche von einem Vulkanausbruch. Und die Sonne soll im Sommer angeblich nur so hell geleuchtet haben wie sonst der Mond. Die Temperatur sank deshalb im Schnitt auch um bis zu 2 Grad. Es fielen dann Ernten aus, Menschen haben gehungert und wurden krank. Und es soll auch mehr Konflikte gegeben haben als sonst.
Ja, ich hatte schon davon gehört, dass Aschewolken solche krassen Folgen haben können. Und gab es damals aber auch so richtig krasse Hitzesommer?
Ja, aus verschiedenen Quellen weiß man, dass es zum Beispiel vor etwa 2000 Jahren eine sehr warme Periode gab. Der römische Historiker Tacitus hat damals berichtet, dass es auf den britischen Inseln, also ziemlich weit im Norden, Wein und Oliven angebaut wurden.
Britische und, Oliven, auch schön, ja.
Ja, Wein aus England gibt's ja heute auch wieder. Und in die Zeit danach fällt dann ein außergewöhnlich heißer Sommer, und zwar 246 nach Christus.
Das ist 3. Jahrhundert, aber da gab es ja noch keine Industrialisierung und keinen massenweise CO2-Ausstoß, keinen menschengemachten Klimawandel. Also das war der natürliche Klimawandel dann?
Genau, natürliche Klimaschwankungen, die gab es ja auch schon immer. Beeinflusst zum Beispiel dadurch, dass die Sonne aktiver ist als sonst oder dass sich bestimmte Ozeanströmungen verändern. Also ein Beispiel ist da das Wetterphänomen El Niño, ne, das die Erde ja insgesamt immer ein bisschen wärmer macht in den El Niño-Jahren. Was 246 alles zusammenkam, das ist nicht ganz klar. Aber die Forschenden aus Mainz sagen, dass es auf der Nordhalbkugel wohl der heißeste, natürlich bedingte, also nicht menschengemachte Sommer war der letzten 2000 Jahre. Und erst dann mit der Industrialisierung wurden die Sommer noch wärmer.
So, und dann sind wir bei letztem Jahr gelandet, diesem absoluten Rekordsommer 2023.
Genau, nehmen wir da nochmal diesen antiken Rekordsommer im Jahr 246 als Referenz. Der hat ja wirklich über Jahrhunderte hinweg den Rekord gehalten als der Hitzesommer. Und im Vergleich dazu war der Sommer letztes Jahr den Forschungen zufolge deutlich wärmer, also schätzungsweise wohl 1,2 Grad wärmer als 246.
Ja, und zum Teil haben diese Extremtemperaturen 2023 ja auch was damit zu tun, dass da gerade eine El Niño-Wetterphase war und dadurch auch diese besonderen Meeresströmungen und die Wetterlagen, die die Erde insgesamt wärmer machen, ne?
Auch, es ist aber in der Forschung auch unumstritten, dass ein weiterer Faktor definitiv der menschengemachte Klimawandel ist. Fast alle Sommer der letzten 20 Jahre waren überdurchschnittlich warm. 2023, das kann man eben nach dieser neuen Studie sagen, war aber wohl der wärmste Sommer der vergangenen 2000 Jahre. Manche Forschenden sagen, 2023 war vielleicht sogar der wärmste Sommer der letzten 125.000 Jahre.
Wie kann man denn sowas bestimmen, so weit zurück?
Ja, das ist mehr eine Vermutung. Es gab damals eine Wärmeperiode, also da waren auch fast alle Gletscher abgeschmolzen und es war wirklich überdurchschnittlich warm. Aber je weiter man zurückgeht in der Geschichte, desto unsicherer ist da die Datenlage. Definitiv sicher ist, dass 2023 nicht der wärmste Sommer der kommenden 2000 Jahre bleiben wird.
Apropos warme Sommer und heiße Temperaturen. Viele Menschen sind gerade draußen und es ist aber leider Zeckenzeit.
Ja, ich hatte vor 2 Wochen ungefähr eine und ich finde es einfach so eklig, wenn diese kleinen Viecher so kopfüber in der eigenen Haut drin stecken und dann muss man sie ja so raus. Oh, nee.
Ja, ich würde gern irgendwie die Natur mehr genießen, überall barfuß rumlaufen und in kurzen Klamotten, aber um mich rum sagen dann immer die Leute, Achtung, ich bin genau da rumgelaufen und hatte eine Zecke und ich muss sagen, es vermiest mir die Natur.
Ja, zu Recht, Zecken übertragen ja auch Krankheiten wie Borreliose und FSME, das sind auch richtig schwere Krankheiten zum Teil. Gegen FSME kann man sich zumindest impfen lassen, gegen Borreliose nicht. Also ich bin da schon ziemlich gründlich und suche mich auch gründlich ab.
Ja, ich habe mich gefragt, sind Zecken nur nervig oder sind die auch für irgendwas gut? Weil unser Thema hier bei Update Erde ist ja Natur und Artenvielfalt und jedes Tierchen hat ja irgendwie so einen Sinn.
Angeblich.
Also, welchen Sinn haben Zecken?
Das finde ich eine sehr gute Frage.
Ja.
Aber ich frage mich, ob du auch eine Antwort gefunden hast, weil mein Gefühl sagt mir, Zecken bringen überhaupt nichts dem Ökosystem. Also die saugen Blut und die übertragen Krankheiten und nerven nicht nur Menschen, sondern auch Tiere und Leute, die Tiere halten. Also nee.
Ja, also Nachteile gibt's auf jeden Fall. Aber so, jetzt kommt hier ihr Sinn. Erster Punkt. Ohne Zecken hätten viele Tiere tatsächlich weniger zu fressen. Also Vögel fressen Zecken und auch bestimmte Wespen und Würmer und auch manche Pilze brauchen Zecken. Die wachsen dann auf den Zecken und in den Zecken und töten die Zecken so. Okay. Also Zecken sind ein wichtiger Teil fürs Nahrungsnetz.
Okay, das freut mich sehr für die Pilze und Wespen, dass sie Nahrung haben. Aber es überzeugt mich immer noch nicht davon, dass das jetzt gute Tiere sind.
Zweiter Punkt. Zecken sind auch gut gegen invasive Arten. Forscher haben das untersucht und sagen, wenn es keine Parasiten gäbe, Zecken sind ja Parasiten, also die nutzen andere Lebewesen für sich. Wenn es keine Parasiten gäbe, dann könnten sich Tiere und Pflanzen aus anderen Teilen der Welt, die hier schädlich wären, viel stärker durchsetzen. Aber Parasiten, wie eben Zecken, halten die invasiven Arten in Schach.
Okay, das ist ein Argument.
Und dritter Punkt, durch diese ganze Krankheitsübertragerei sorgen Zecken dafür, dass das Immunsystem von anderen Lebewesen langfristig verbessert wird. Also wenn Lebewesen über Millionen von Jahren immer wieder Viren und Bakterien ausgesetzt sind, dann setzt sich über die Generationen hinweg, setzen sich die Immunsysteme durch, die robuster sind. Und Wildtiere, wie Rehe und Hirsche zum Beispiel, haben viel robustere Immunsysteme als Nutztiere, weil sie einfach in der Evolution Zecken ausgesetzt waren über Millionen von Jahren.
Okay, aber dafür muss ich jetzt den ganzen Sommer meine Hosen in die Socken stopfen und damit rumlaufen, damit keine Zecke in mir landet, damit Rehe und Hirsche ein gutes Immunsystem haben.
Ja, du musst jetzt auch nicht überall mit langer Hose rumlaufen, sondern es gibt schon ein paar Anhaltspunkte, wo es sich eher lohnt. Also du kannst an einem heißen Tag schon barfuß im Garten über einen kurz gemähten Rasen laufen. Da sind Zecken eher nicht. Die mögen es nicht sonnig und heiß, sondern die sind eher im Schatten und sie kommen vor allem da vor, wo in der Nähe Rehe oder Mäuse sind, weil Zecken nämlich besonders oft auch Blut von Rehen und Mäusen trinken.
Also im Wald zum Beispiel?
Ja, im Wald und auch am Waldrand, so da, wo Wald und Wiese aneinander grenzen. Aber auch wegen der Mäuse an Steinmauern, an Zäunen, zwischen Holzstapeln oder bei Gartenhäuschen, in Büschen oder wenn du halt hohes Gras hast oder Laubhaufen.
Also am Ende doch wieder überall.
Naja, du läufst ja auch nicht ständig durch Laubhaufen oder am Waldrand rum. Und
naja,
wenn doch, dann muss halt doch mal kurz die Hose in die Socken. Und Zecken fallen ja auch nicht von Bäumen oder Büschen auf dich runter, sondern die sind eher unten und bleiben ja auch nur an dir hängen, wenn sie sich an deinem Körper festhalten können, also wenn dein Körper an den Pflanzen so vorbeistreift.
Okay, ich merke mir, wenn ich weiß, ich gehe irgendwo hin, Waldrand oder so, enge Wege mit langen Gräsern, dann lieber mit langer Hose in Socke, ist vielleicht auch ein neuer Trend, und ich suche mich weiter ab. Ja, gut, aber wir wissen jetzt, irgendeinen Sinn haben Zecken im Ökosystem, das finde ich auch beruhigend.
Ja, gern geschehen.
Was geht?
In unserer Rubrik Was geht, gucken wir ja jede Woche, was schon gut läuft, zum Beispiel in Sachen Klimaschutz. Und manchmal geben wir auch konkrete Tipps, was wir besser machen können.
Das ist beim Klimaschutz ja gar nicht so einfach, auch da auch durchzusteigen. Also was bringt es, wenn ich zum Beispiel als Einzelne auf Avocados verzichte oder nur mit dem Rad zur Arbeit fahre oder verzettel ich mich mit sowas im Klein-Klein und andere Sachen würden eigentlich viel mehr bringen?
Ich habe dazu einen interessanten Artikel gefunden im Guardian. Das ist eine große britische Zeitung und die hat 400 der renommiertesten Klimaforschenden aus der ganzen Welt genau danach gefragt. Also wenn ich das Klima schützen will als Einzelperson, was bringt wirklich was?
Sollen wir was sagen die? Können wir mal so ein Ranking machen vielleicht? Also die besten 5 Tipps zum Klimaschützen.
Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt 5 habe. Ich habe jetzt nicht gezählt, aber ich fange mal bei den hinteren Plätzen an. Also Tipps, die von den Fachleuten nicht so oft genannt wurden. Die durften mehrere nennen. Also ein Vorschlag war, weniger Kinder bekommen.
Okay, also das hört man ja immer mal als Faktor, aber ich finde das ehrlich gesagt so eine krasse Forderung, das kann jetzt doch keine echte Klimaschutzempfehlung sein.
Ja, die Idee dahinter ist vereinfacht gesagt, wir hier im reichen Deutschland verbrauchen im globalen Vergleich eh schon viel zu viele Ressourcen und auch viel CO2. Jeder Mensch weniger, der hier rumläuft, ist auch ein CO2-Produzent weniger und das ist dann gut fürs Klima. Aber klar, es ist einfach ein harter Schritt, auf Kinder zu verzichten fürs Klima. Und weniger Kinder kriegen, das halten auch nur 12% der Fachleute für eine besonders effektive Maßnahme. Also nicht so viele.
Ja, Ja, dann lass uns weitermachen mit den anderen Punkten. Also was würde mehr bringen?
Deutlich größer war der Anteil, der gesagt hat, wir sollten weniger Energie verbrauchen für Heizung und Klimaanlagen. Und auch häufiger genannt wurde, wir sollten weniger Fleisch essen. Also fast 30% sagen, diese beiden Punkte bringen sehr viel. Wir wissen ja beim Fleisch, ne, dass bei der Tierhaltung viel CO2 entsteht. Es werden auch Wälder gerodet, damit Tierfutter angebaut werden kann und so weiter.
Ja, ich hätte jetzt gedacht, dass genau diese beiden Punkte den größten Effekt haben oder einen sehr großen, also weniger heizen, weniger Tierprodukte essen. Mich wundert, dass das nur 30% der Forschenden sagen, dass das mit am wirksamsten ist. Also gibt es noch ein anderes Wundermittel?
Wundermittel nicht, aber mehr als die Hälfte der Klimaforschenden hat gesagt, weniger fliegen und weniger Autofahren, das bringt wirklich was. Also sprich, Öffis nutzen, Fahrradfahren, mit dem Zug verreisen und so. Aber die allerwirksamste Aktion ist den Fachleuten zufolge eine, die relativ wenig mit dem Alltag zu tun hat.
Jetzt bin ich neugierig.
Ja, Top 1, ich weiß nicht, wie viele ich jetzt hatte, aber Top 1 der wirksamsten Klimaschutzhandlung ist es den Fachleuten zufolge, wählen zu gehen. Das haben 80% genannt. Denn wer wählt, hat Einfluss darauf, welche Klimapolitik in Zukunft gemacht wird.
Ja, ich finde es aber schon wichtig, auch was im Alltag zu tun und nicht eben nur alle 4-5 Jahre ein Zettelchen in die Urne zu werfen für Klimaschutz. Na gut, aber
kannst du trotzdem machen.
Okay, ja, mache ich dann zusätzlich. Aber zumindest vom Timing haben die Forschenden das ja gut abgepasst mit ihrem Tipp. Also gerade stehen ja wirklich Wahlen an. In Deutschland Landtagswahlen, dann ist noch die Europawahl. In den USA wird auch gewählt.
Ja, und apropos Europawahl, da haben wir auch noch einen Hinweis. Wir machen hier in 3 Wochen eine Folge Update Erde extra zur Europawahl. Und da gucken wir uns an, wo wir in der EU gerade stehen in Sachen Klima- und Artenschutz und was sich nach der Wahl verändern könnte, je nachdem, wer im Parlament die Mehrheit bekommt.
So, Aglaya, wir sind jetzt schon fast zu Ende mit unserer Folge heute. Was nimmst du mit heute?
Also im Kopf bleibt mir auf jeden Fall das Bild von meiner kleinen 12 Quadratmeter Laube, die ich auf die Straße setze und dann ein Homeoffice mache. Das hat mir einfach nochmal klar gemacht, wie viel Platz parkende Autos in unseren Städten einnehmen und dass die Frage schon angemessen ist, ne, was muss das kosten?
Ja, das ist auch das, was bei mir hängen geblieben ist. Ne? Also ich will ja in der Stadt wohnen, ich weiß, dass sich da viel knubbelt und niemand da viel Platz erwarten kann. Aber ich denke wirklich, dass da noch viel Luft nach oben ist, dass dieser Platz, der uns allen gehört, ne, dass der angenehmer wird und grüner und gemütlicher, dass da doch am Ende alle gerne sind.
Deine Minute Natur.
Und den Rest unserer Folge verbringen wir an einem kleinen Bach und lauschen, wie er rauscht und plätschert.
Falls ihr auch einen Bach in der Nähe habt, haben wir noch einen Aufruf an euch.
Die ARD hat seit dieser Woche eine Mitmachaktion, die heißt Unsere Flüsse. Aber da geht es auch um Bäche. Über die weiß man in Deutschland nämlich gar nicht so viel.
Ja, und wenn ihr das ändern wollt, dann guckt euch mal einen Bach bei euch in der Nähe an. Also ist das Wasser eher braun oder grün? Schäumt es? Was wächst da am Ufer? Das könnt ihr ab jetzt bis Oktober online eintragen und auch Fotos hochladen. Und es wird dann wissenschaftlich ausgewertet und könnte helfen, Bäche und die Lebewesen darin besser zu schützen.
Den Link, wo ihr das alles eintragen könnt, haben wir euch in die Shownotes gepackt.
So, jetzt lassen wir euch lauschen und sagen Tschüss. Wir sind Anka Horn
und Aglaya Dane.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.